Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.
Hallihallo, liebe Hörer und Freunde von Erzengel on Tour. Ich habe Ihnen ja heute versprochen, dass es Corona-frei bleibt. Und das will ich natürlich auch halten, dieses Versprechen. Deshalb nur ein ganz kurzes Update bei mir aus der Familie. Der Blues, von dem, Sie wissen schon, also dieses C-Wort, was ich nicht mehr sagen darf, ist momentan ein bisschen überwunden, liegt einfach daran, dass ich mich in den letzten Tagen viel bewegt habe, spazieren gegangen bin, beziehungsweise meine Tochter laufend aus der Schule abgeholt habe. Ja, und heute war ich auch noch Fahrradfahren mit der entzückenden Katja Weiß, die mich so herrlich motiviert hat. Und wir sind tatsächlich von Aue über den Radweg, den Muldetal-Radweg, bis nach Blauenthal gefahren und haben dort den Wasserfall besucht. Toll ist es gewesen, Rückzug hat es noch mehr Spaß gemacht, denn da geht der Radweg die ganze Zeit so ganz leicht bergab. Mir tut der Popo weh, mir tun die Knie weh, mir tun die Beine weh und mein Fahrrad ist auch defekt. Also das heißt, das wird jetzt in einem wunderschönen Fahrradkrankenhaus wieder gesund gemacht, sodass ich dann nächste Woche wieder neu durchstarten kann. Wie gesagt, dieses C-Wort Blues ist erstmal überwunden. Meine Tochter geht seit über einer Woche wieder in die Schule, hat viel Spaß daran. Nur früh, das mit dem Aufstehen. Ganz ehrlich, wir bekommen es nicht so ganz hin. Und das ist auch wirklich ein bisschen nervtötend, wenn man 7 Wochen lange schlafen konnte und jetzt klingelt um 6 wieder der Wecker. Ich hadere etwas damit. Soweit also das kleine Update von meiner Familie. Jetzt ist aber Schluss damit. Wir schauen zum eigentlichen Interview. Ich bin heute mit einem Falkner aus Schwarzenberg verabredet, mit Matthias Puschnick. Ja, und Sie werden überrascht sein, was er alles verrät und vor allem, wen er da auf der Hand sitzen hat. Viel Spaß und vor allem eine gute Zeit. Ja, Erzengel on Tour. Heute zu gefiederten Freunden unterwegs. Matthias Puschnick ist Falkner. Hobby-Falkner trifft es wahrscheinlich am ehesten, oder? Kann man das so sagen, Matthias?
Ja, würde ich sagen. Also Hobby-Falkner trifft es am ehesten. Mhm. Geld verdienen kann man damit jetzt wirklich nicht. Will ich eigentlich auch nicht. Muss man auch nicht, ne?
Genau. Und du bist jetzt auch nicht allein. Wir sitzen in der Küche beziehungsweise im Esszimmer deiner Mama.
Ja, ist richtig.
Und du bist nicht allein, also nein, nicht nur die Mama ist mit dabei.
Ich bin nicht allein, in 2 Meter Entfernung sitzt hier eine Katja Lippmann-Wagner und auf meiner Faust sitzt Minerva, die hier sich auch zu Wort melden möchte. Das ist ein kleiner Steinkauz, Athene Noctua auf Schlau, Athene Noctua auf Schlau, ne? Und ab und zu sagt sie auch mal was.
Momentan will sie nicht. Also erstmal Steinkauz, faszinierend sind die Augen. Die sind kugelrund, so würde ich die jetzt mal beschreiben, haben einen ganz weiß-gelblichen Augenkranz und die eigentliche Pupille, die ist pechschwarz und rund. Und sie guckt mich die ganze Zeit an, als hat sie vor, mich heute noch zu essen.
Ja, ganz passt du jetzt nicht ins Beuteschema, aber hast du ganz gut erklärt, ja. Also der Augenkranz nennt sich Iris, wie bei allen, ne? Auch beim Menschen. Und die Größe der Augen ist ja dem geschuldet, dass er Dämmerung aktiv ist. Ja. Also die jagt in der Dämmerung, muss damit natürlich auch ordentlich was sehen können, kann deutlich besser sehen als wir, hat ein kleines eingebautes Teleobjektiv in ihren Augen und lebt eigentlich in der Natur fast nur von Mäusen, ab und zu mal ein Regenwurm oder eine kleine Eidechse, was er halt so bekommt. Ja, und hier lebt sie halt bei uns und ist ein Familienmitglied.
Also das heißt, die darf mit durchs ganze Haus, also du nimmst sie ab und zu mal mit auf die Hand?
Ich nehme die auf die Hand, die darf mit durchs Haus, die darf auch
die
mal
Hand
gerne.
Ist geschützt, also das wäre, glaube ich, kein Spaß, andere.
Ohne Handschuh ist es nicht wirklich ein Spaß. Also sobald die sich ein kleines bisschen bedroht fühlt oder mal erschrickt oder so, greift sie auch ordentlich zu und das tut ordentlich weh.
Ich habe mit Matthias schon so ein bisschen das Vorgespräch gesucht und da saß sie die ganze Zeit mit da und dann kuschelt er mit ihr und die lässt mit sich alles machen, was sie sich so vorstellen können. Aber Matthias, ich glaube, das funktioniert nur mit dir, oder?
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, es sind keine Schmusetiere. Es ist wirklich so, es sind keine Schmusetiere und eine Eule sucht sich einen Partner fürs Leben und das ist dann ein einziger Partner.
Und das bist du?
Und das bin in dem Fall jetzt ich. Das ist eigentlich nicht meine Eule. Eigentlich gehört sie ja meiner Frau, aber meine Frau hatte das große Pech, dass sie in der Zeit, wo die Eule neu bei uns war, arbeiten musste. Und jetzt hat sich die Eule an mich gebunden. Und ja, das ist Es ist jetzt ein bisschen dumm gelaufen für meine Frau. Ne? Ich finde das ganz lustig. Mir gefällt das.
Und was mir jetzt gerade so aufgefallen ist, der Bart, wenn ich das jetzt mal so sagen darf, der hat die ganze Zeit so vibriert. Ist das jetzt ein Zeichen für Aufregung?
Ja, oder die ist ein bisschen aufgeregt und da versucht sie auch ein kleines bisschen jetzt die Körpertemperatur über den Schnabel zu regulieren. Das können die ja nur über Schnabel und über die Füße. Und ja, durch die Aufregung ist das dieses Hecheln wie beim Hund.
Hm. Wie klingt es, wenn sie glücklich ist? Ich kann auch mal ganz kurz versuchen.
Ich probiere mal, ob sie das jetzt mitspielen. Jetzt will sie natürlich wieder nicht, ist klar.
Das ist der Vorführeffekt.
Ja. Ja. Muss ich dazu sagen, jetzt wird sie schön am Hinterkopf gekrault.
Würde ich dann auch so klingen?
Wir probieren das nachher mal aus. Ja. Das ist das Geräusch, wenn sie glücklich ist. Ne? Mhm. Wenn sie sich wohlfühlt.
Sie ist auch nicht die einzige Mitbewohnerin.
Nein, sie ist nicht die einzige Mitbewohnerin. Wir besitzen auch noch zwei Buntfalken, einen Jungen und ein Mädchen, also Chetan und Chepi.
Das ist nicht eingespielt, das ist wirklich echt, glauben Sie
uns. Das ist jetzt wirklich echt, ja. Ja, so klingt das bei uns zu Hause. Jetzt wird es ein bisschen viel für sie, jetzt hat sie auch schon... Ja, jetzt beruhigt sie sich wieder.
Ja. Also sie ist nicht die einzige.
Sie ist nicht die einzige. Wir haben noch zwei Buntfalken. Chetan und Chepi. Chetan ist Lakota, also eine Indianersprache für Falke. Und Chepi ist aus der gleichen Sprache für Elfe oder Fee, weil sie so zierlich und grazil sind, die zwei. Und die haben wir schon ein bisschen länger. Sind eigentlich Amerikaner. Kleines bisschen kleiner als unsere Turmfalken. Auch ein bisschen bunter als unsere Turmfalken. Deswegen heißen sie ja Buntfalken.
Also ich habe vorhin schon mal gelernt, Chetan ist 110 Gramm schwer.
Ja, Chetan ist 110 Gramm
schwer. Und wenn er gerade aber eine Maus gegessen hat, dann steigt sein Körpervolumen
massiv an. Also dann hat er auf einmal 120, 125 Gramm. Das ist, seine Schwester ist ein bisschen schwerer. Das ist bei Greifvögeln und Falken ist das halt so, dass die Männlein immer ein bisschen kleiner sind. Und die Weiblein ein bisschen größer. Da kommt auch der Name Terzel her. Das kommt vom Habicht. Also der Habichtsterzel ist ungefähr ein Drittel kleiner als das Weib. Und deswegen die Terz und deswegen Terzel.
Jetzt hatte ich die Vorstellung, wenn man Falkner ist, also du hast mir ja im Vorfeld auch schon gesagt, also es ist der Jagdschein erforderlich, Punkt 1. Und Punkt 2, man muss eine Ausbildung zum Falkner machen. Also man kann nicht einfach sagen, ich halte solche Tiere.
Richtig, also man muss eine Ausbildung machen. An die Ausbildung schließt sich dann eine Prüfung an. Die ist eine richtig staatliche Prüfung, die wird von den Ländern abgenommen. Ich habe es damals in Bayern gemacht. Wie gesagt, in Sachsen gibt es keine richtige Prüfungsordnung für den Falknerschein. Für den Jagdschein schon, das ist alles richtig geregelt. Und für den Falknerschein ist es alles ein bisschen wischiwaschi. Da gibt es keine klaren Regeln, was geprüft wird und wie lange geprüft wird. Und da haben wir das lieber in Bayern gemacht, da ist das klar geregelt. Dort ist die Tradition auch ein bisschen, weiter fortgeführt worden als in den östlichen Bundesländern. Da kam dann ein bisschen die DDR dazwischen und dadurch ist das alles ein bisschen hier so in Vergessenheit geraten. Viele sind wir auch nicht, das ist ein bisschen was Elitäres, muss man mal sagen.
Mhm. 6.000 in ganz Deutschland?
Ja, 6.000 ungefähr in ganz Deutschland. Das ist nicht wirklich viel, wenn man da so sich die Leute mal vorstellt, wie viele in ein Fußballstadion reinpassen, wie viel das dann sind und 6.000 ist nicht viel.
Gibt es von den 6.000 tatsächlich Falkner, die von ihrem Hobby leben können?
Also die betreiben das ja dann nicht mehr als Hobby. Wir selber haben ja in der Falknerei den Vorbereitungskurs für den Schein gemacht und der lebt richtig davon. Der ist Vollzeit Falkner, der hat aber auch bald 100 Vögel oder so. Vom Adler angefangen über einen Buntfalken, über Uhu. Und er lebt dann davon, dass er zum Beispiel Adler züchtet und verkauft oder eben Federn vom Adler dann verkauft an Ureinwohner in Amerika, die Federn dann für ihre Rituale benutzen oder von seinen Vorführungen. Es ist ja jetzt in Wolkenstein zum Beispiel, gibt es ja auch einen Falkner, der Vorführungen macht. Und ja, die leben dann davon richtig. Oder der Hermann in Plauen.
Ich habe mir immer vorgestellt, wer solche Tiere hält, also solche Greifvögel hält, der braucht eine riesengroße Voliere.
Das kommt darauf an, was man für einen Vogel hat. Also es gibt da Mindestanforderungen, die erfüllt werden müssen an die Haltung dieser Vögel.
Die Augen machen mich nervös, sie ist immer noch da. Also nicht, dass sie denken, wir haben die jetzt weggeschafft oder so.
Nein, die Maus ist immer noch da, wir können ja mal gucken. Ja, da meldet sie sich nochmal. Ja, also es gibt Mindestanforderungen, je nachdem, wie groß der Vogel ist und was er für Ansprüche hat an seinen Lebensraum. Ob er jetzt Schnellstarter ist oder ob er nur segelt oder was auch immer. Und dementsprechend muss dann die Voliere gestaltet sein von der Größe und von der Innenausstattung. Und vom Veterinäramt wird es auch kontrolliert. Und
was du jetzt machst oder was du mit deinen Tieren machst, das ist auf Locke ziehen, habe ich gelernt.
Also diesen Vogel, erstmal trage ich den ab auf dem Handschuh. Das heißt, der wird an mich gewöhnt, dass er auf dem Handschuh steht und dass er hier auf die, ja, und dass er hier auf dem Handschuh seine Atzung, also sein Futter bekommt. Und der Vogel wird da sozusagen Locke gemacht. Das heißt, das ist so eine Art Zahm bekommen, den Vogel.
Handzahm bekommen.
Es hat hier bei unserem kleinen Käuzchen ganz gut funktioniert. Der ist wirklich handzahm bei mir. Ne? Ja. Und bei den Fäkchen ist das ein kleines bisschen aufwendiger. Die haben ein bisschen mehr Bewegungsdrang. Aber selbst bei denen ist es so, dass die meiste Zeit des Tages ja Energie sparen, irgendwo rumstehen. Und wenn sie Hunger haben, dann suchen sie sich was. Und wenn nicht, dann bewegen sie sich einfach nicht.
Rumstehen finde ich klasse. Also 90% des Tages hast du mir
ja gesagt. Ja, ungefähr 90% des Tages stehen die einfach nur rum, putzen sich das Gefieder und gucken ein bisschen in die Welt. Und dann ist die Welt auch schon in Ordnung für die.
Diese Buntfalken, wie verbreitet sind die hier bei uns?
Also bei uns sind die überhaupt nicht verbreitet. Das sind amerikanische Tiere. Das hat den Vorteil, dass man für diese Vögel kein CITES-Papiere braucht. Das ist im Washingtoner Artenschutzabkommen ist es ja so geregelt, dass man für die einheimischen Arten CITES-Papiere braucht.
Das wäre gleich noch meine Frage gewesen dann. Also kann ich einfach in die Natur gehen und mir einen Falken zu eigen machen?
Um Himmels Willen.
Das war natürlich provokant gefragt.
Nein, natürlich nicht. Also die heimischen Arten, unsere Greifvögel, die heimischen, unterliegen alle dem Jagdrecht. Also wenn jemand in die Natur geht und sich einen Falken nach Hause holt, begeht er Jagdwilderei. Das ist eine Straftat. Und wenn er sich eine Eule nach Hause holt, begeht er eine andere Straftat. Das ist Verstoß gegen das Bundesnaturschutzgesetz. Die Eulen dürfen nur wirklich gehalten werden, wenn sie aus einer Zucht kommen, die heimischen. Genauso auch die heimischen Greifvögel. Also alles, was aus der Zucht kommt, die bekommen dann eigene Papiere. Die haben dann eindeutige Kennzeichnungen.
Du hast mir das vorhin dann schon gezeigt.
Genau, also in Form
von
einem Ring. Und auf dem Ring ist eine Nummer drauf, auf dem Ring steht auch drauf, wann der Vogel geschlüpft ist und das wird alles in den Papieren festgehalten und das muss man dann auch an die Naturschutzbehörde melden, dass man den Vogel hat. Das ist ähnlich wie beim Waffenbesitz, das ist fast sogar noch strenger geregelt als Waffenbesitz. Also man muss jeden Ortswechsel, wenn der irgendwo anders hinzieht, der Vogel, muss man das melden. Und auch wenn der Vogel versterben sollte, muss man das unverzüglich der Naturschutzbehörde melden. Also es ist jetzt nicht so, dass man sich einfach aus der Natur so einen Vogel holen kann. Unmöglich einfach.
Was kostet so ein Tier?
Also hier so ein Steinkäuzchen, was haben wir für dich bezahlt? Ich glaube, wir haben 400 Euro bezahlt. Ja, 400? Ja, ich glaube 300 oder 400 Euro. Kann ich jetzt nicht sagen, darum ging es uns nicht.
Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes
Tier. Es ist ein schönes Tier. Also
gibt es da jetzt sowas wie Eifersucht? Also du hast ja schon gesagt.
Ja, also sie, unser kleines Käuzchen, ist auf die Falken eifersüchtig. Wenn ich mich mit denen beschäftige, dann macht sie andere Geräusche als diese hier.
Wie klingen die dann?
Das ist dann zum Beispiel dieses Bellen, was wir vorhin, oder dieses etwas, ja, dieses.
Das Bellen haben sie vorhin nicht gehört, ne? Also Matthias hat da was eingespielt, worauf sie sehr irritiert und wirklich mit so einem richtigen Hundebellen, so einem leisen Hundebellen reagiert hat.
Ja, und sie wird dann auch ein bisschen hippelig. Also die hüpft dann auch von einer Stelle zur anderen und wird schon eifersüchtig, wenn man sich mit jemand anderem beschäftigt. Also die ist sehr auf mich bezogen.
Dass wir uns gerade jetzt treffen, hat natürlich einen Grund. Wir sind gerade sozusagen in der Natur, in der Brutzeit.
Ja.
Und ganz häufig kommt es, glaube ich, auch vor, dass man dich mal zu Hilfe holt.
Ja, das kommt relativ häufig vor, dass man mich zu Hilfe ruft. Da kommen dann mal Anrufe, wir haben hier einen Vogel gefunden und was soll man mit dem machen? Oder ja, wir haben hier einen verletzten Vogel oder hier ist ein Jungvogel, der kann noch nicht fliegen und was machen wir denn da jetzt? Und da muss ich mal sagen, da gucken wir dann immer, worum handelt es sich denn erstmal? Also Singvögel ist nicht unser Ding. Also wir kümmern uns jetzt nicht wirklich um Singvögel. Wenn es sich um Greifvögel handelt, dann gucken wir uns die Situation an, in der sich der Greifvogel befindet. Ist da wirklich ein Eingreifen nötig? Denn die leben ja in der Natur und da gehört alles dazu, auch dass die Vögel nicht ewig leben. Wenn es ein Jungvogel ist und der hat keine Probleme dort an der Stelle. Also es gibt keine Katzen, keine Hunde, keine Menschen. Dann ist es auch kein Problem, dann bleibt er genau dort. Wenn er natürlich mir schon vor die Tür gestellt wird, dann gucken wir mal, ob er verletzt ist. Dann sehen wir zu, wenn er verletzt ist, dass wir zum Tierarzt gehen. Dann wird er auch behandelt. Dann kriegen wir eine Rechnung vom Tierarzt. Dann wird er auch bezahlt. Also es ist ganz normal, wie mit jedem anderen Tier, wenn man zum Tierarzt geht. Und wenn die Tiere dann genesen sind, dann kommen die auch wieder raus in die freie Natur. Also da kümmern wir uns drum.
Also wenn ich das richtig weiß von dir, dann ist es eigentlich, lasst mal die Natur machen, ist fast immer der richtige Tipp.
Das ist fast immer der richtige Tipp, wenn nicht gerade Gefahr im Verzug ist. Dieser Beschützerinstinkt, das ist klar, wenn ich so ein Knäuel sehe, so einen kleinen Kauz, der da auf dem Waldboden steht, der ist aber nicht hilflos. Die sind aus ihrem Nest raus, weil die jetzt gerade flügge werden. Das kommt jetzt ganz oft vor im Wald, dass man da mal einen Waldkauz finden könnte. Und die sind nicht hilflos. Die sehen nur hilflos aus. Die können ganz wunderbar klettern. Die nutzen ihre scharfen Krallen, ihre Schnäbel und klettern an der Borke von Bäumen wieder nach oben und werden dann irgendwo, wenn sie dann auf dem Ast stehen, von ihren Eltern wieder versorgt, bis sie richtig flügge sind und dann ihren Weg gehen. Und das ist ganz normal in der Natur. Ich weiß nicht, was sich die Natur dabei gedacht hat, dass die so niedlich aussehen. Dass die Menschen da.
Dieses Kindchenschema
da und dann der Mutterinstinkt so geweckt wird bei den Menschen. Aber der wird ja sogar hier bei unserem kleinen Käuzchen geweckt und das ist schon lange erwachsen.
Also du warnst regelrecht davor, sich zu sehr in die Natur einzumischen, um das mal zu sagen.
Ja, richtig.
Was viel wichtiger ist, ist auch nichts füttern, nichts tun.
Ja, ist richtig. Also ich sag mal so, wenn so ein Vogel am Boden sitzt und man setzt ihn auf den Ast, ist das kein Problem. Vögel kann man anfassen. Die werden von ihren Eltern dann auch weiter angenommen. Im Gegensatz
zu. Kann man beobachten, hast du mir vorhin
gesagt. Das kann man auch beobachten. Da braucht man ein bisschen Zeit. Da kann man sich dann wieder hinsetzen und in einiger Entfernung. Und das kann man beobachten, wie die dann wieder aufgesucht werden. Und dann werden die auch gefüttert. Und es gibt auch keinen Grund, jetzt die Vögel, die da am Boden sitzen oder so, zu füttern. Die finden ihre Nahrung und die bekommen auch ihre Nahrung. Schlimmer wäre es, wenn man die jetzt anfängt, mit irgendwelchem Zeug zu füttern oder so. Die Leute kaufen dann irgendwelchen Ramsch, der für die Tiere völlig ungeeignet ist. Die werden dann mit Hackfleisch gefüttert oder mit Würstchen oder mit irgend sowas. Und das ist
die beiden Buntfalken, hast du mir ja vorhin gesagt, das waren
Das sind Handaufzuchten,
genau. Ja. Wie hast du das gemacht? Was bekommen die da zu fressen?
Die bekommen wie von ihren Eltern Mäuse zu fressen.
Lecker.
Total lecker. Also das, solange die noch nicht selber stehen können, die Falken, müssen die Mäuse ja dann noch abgezogen werden. Die dürfen ja die Haut nicht bekommen und das Fell. Das Fell dürfen die nicht bekommen. Und da muss man die Mäuse dann auch zerlegen, weil die das selber noch nicht können. Und das ist ja ein bisschen Überwindung und dann geht das schon. Aber
es wäre völlig falsch, Fleisch zu nehmen.
Also es ist grundsätzlich erstmal ungeeignet, weil die Vögel nicht bloß dieses Muskelfleisch brauchen, die brauchen ja alles, was in den Tieren vorhanden ist. Die Tiere werden mit.
Also auch die kleinen Knöchelchen.
Auch die kleinen Knöchelchen, die brauchen ja die Mineralien aus den Knöchelchen, die brauchen das Bindegewebe, das in den Tieren ist, das Fett und die brauchen auch den Magen- und Darminhalt. Denn die Beutetiere fressen ja Pflanzen zum Beispiel. Und in den Pflanzen sind Vitamine, Mineralien drin, die ein Fleischfresser sonst gar nicht aufnehmen würde. Und deswegen brauchen die das gesamte Tier. Und dann brauchen die auch den kleinen Schädel und dann brauchen die auch das kleine Gehirn, was da drin ist. Und das ist alles nicht so lecker, wenn man das jetzt zerlegen muss, aber das macht man eben, weil sich das halt so.
Das nennt sich dann artgerechte Haltung.
Das ist dann art- und verhaltensgerecht, das ist so, ja. Hm. Und da muss man dann auch, deswegen wird ja da auch vorausgesetzt, dass man da Sachkunde hat, um die Tiere zu halten und die dann auch artgerecht zu ernähren.
Wenn wir noch was Positives mit auf den Weg geben wollen, was man tun kann, um die Singvögel, um die Vögel zu schützen, dann ist es der Tipp, das größte Tier oder das gefährlichste Tier für Singvögel ist?
Es ist immer noch die Katze, die Hauskatze. Lass die Katzen mindestens jetzt während der Brut- und Setzzeiten zu Hause, im Haus. Sperrt sie ein. Der Katze tut das nicht weh. Die will vielleicht jetzt erst mal raus, aber da muss sie mal durch. Und das hilft den Jungvögeln wirklich ungemein. Das sieht man jetzt immer wieder. Ich bin in einigen Facebook-Gruppen immer wieder Fotos von diesen kleinen nackten Vögelchen, die dann von Katzen gebracht werden. Und das tut einem dann immer richtig weh. Es muss alles nicht sein. Die haben genügend Freiraum in der Wohnung. Da müssen sie halt dann mal sich ein bisschen einschränken. Wir müssen uns momentan alle einschränken.
Warum also nicht? Auch die Katze.
Auch die Katze, so sage ich
jetzt mal. Matthias ist jetzt provokant, Sie merken das schon.
Ich bin kein Katzenhasse, wir haben selber Katzen, also das ist nicht so. Aber die kommen dann nicht raus, ganz einfach. Denn die Katze ist eigentlich an Beutegreifern zu viel. So viel Beutegreifer kann so ein Ökosystem eigentlich nicht vertragen. Gibt es in der Natur auch nicht. Da gibt es Katzen, die leben dann aber auch in einem relativ großen Revier. Und wenn dann jetzt noch die vielen Hauskatzen dazukommen, für die sind zwar satt, aber die haben trotzdem noch den Beutetrieb. Und wenn sich dann so ein kleiner Vogel dort am Boden befindet und der flattert und wegflattert, dann kommt der Beutetrieb durch und dann greift die Katze auch mal zu.
Und dann hast du mir vorhin auch schon erzählt, es ist tatsächlich so, ein Biss von der Katze und eigentlich das Todesurteil.
Das ist eigentlich das Todesurteil, wenn der Vogel nicht versorgt wird. Also wenn die Katze den Vogel gebissen hat, werden Bakterien aus dem Maul der Katze in den kleinen Vogel übertragen. Der Vogel, wenn er nicht gleich gefunden wird, geht jämmerlich daran ein. Der bekommt eine Blutvergiftung und dann ist er tot. Der gehört dann, wenn man das sieht, wenn man Katzenbesitzer ist und die Katze bringt so einen Vogel, geht bitte damit dann zum Tierarzt. Ihr sagt denen auch, dass der Vogel dann wieder dorthin kommt, wo er hingehört, dass er in die Natur kommt. Ihr dürft den sowieso nicht behalten. Das ist einfach so. Und dann bekommt der Antibiotika, der Vogel. Dann bezahlt die Rechnung, die euch der Tierarzt sagt. Das ist eure Verantwortung als Katzenbesitzer und dann ist alles wieder gut.
Damit sind wir jetzt schon fast am Ende von Erzengel on Tour. Ich würde sagen, das Schlusswort bekommt sie.
Sag was. Na, sag was.
Och, das war jetzt schon das Tschüss. Ja, das war schon Tschüss. Ich nicke. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Vielen Dank, Matthias, dass ich hier sein durfte.
Ja, gerne. Ich muss mich bedanken. Dankeschön.
Tschüss.
Tschüss.
Das war Erzengel on Tour, ein Podcast mit Katja Lippmann-Wagner.